Guten Morgen. Hast du heute schon gebetet? Betest du vielleicht sogar jeden Tag? Wenn ja, dann gehörst du zu der klaren Minderheit in Deutschland. Eine Umfrage zufolge beten nämlich nur 11% der Menschen in Deutschland täglich. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob in der Umfrage nur gläubige Menschen mit angesprochen waren. Aber auf jeden Fall waren alle Religionen eingeschlossen. Man sieht gut, dass tägliches Beten heute nicht wirklich modern ist, selbst unter Christen, denn in der gleichen Umfrage haben 19% geantwortet, dass sie an Jesus Christus als Gott glauben. 19% glauben an Jesus und nur 11% über alle Religionen hinweg in Deutschland beten täglich. Das finde ich eine sehr interessante Diskrepanz. Aber das eine ist es, überhaupt regelmäßig zu beten oder überhaupt zu beten. Etwas ganz anderes ist es aber, auch zu wissen, wie man betet. Zum einen finden wir in der Bibel zwar keine strikten Vorschriften, an die wir uns zu halten haben, und wir sehen in der Bibel auch viele verschiedene Varianten von Gebeten. Zum anderen aber gibt uns Jesus trotzdem auch etwas mit zum Thema Gebet. Insbesondere vom sogenannten Vaterunser werden sicherlich viele schon mal etwas gehört haben, oder viele können es auch auswendig. Das ist ein Gebet, welches Jesus seinen Zuhörern mitgegeben hat, mit der Aufforderung: Betet ihr nun so. Also schon ziemlich klar, dass das relevant ist. Und um dieses Vaterunser-Gebet soll es heute wieder gehen. Ich mache ja gerade eine Predigtreihe über dieses Gebet. Ich bin in bisher 8 Predigten die einzelnen Teile vom Vaterunser durchgegangen. Und da es sich die Predigtreihe jetzt über ziemlich genau 2 Jahre gezogen hat, die erste war im Dezember 2022, mache ich heute einen Abschluss nochmal mit einer Zusammenfassung über das Vaterunser und auch allgemein zum Thema Gebet. Zu Beginn möchte ich das Vaterunser auch noch einmal lesen aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Der ein oder andere vermisst hier sicherlich noch die zweite Hälfte vom Vers 13. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In manchen Übersetzungen ist der Teil drin, in manchen Übersetzungen nicht. Die genauen Gründe sind jetzt gar nicht wichtig, das ist eine Diskussion für studierte Theologen. Aber zum Thema Lobpreis am Ende des Gebetes werde ich auf jeden Fall etwas sagen. Als Jesus dieses Gebet weitergibt, ist er gerade dabei, über verschiedene Themen zu dem Volk Israel zu reden. Wir nennen das heute die Bergpredigt. Ein Teil davon ist dann auch etwas über das Gebet, was Jesus sagt. Direkt vor dem Vaterunser sagt er zum Beispiel, dass wir beim Gebet nicht plappern sollen, also nicht unnötig viele Worte, nur um der vielen Worte willen, nur um besonders lange Gebete zu halten. Deswegen sagt Jesus direkt vor dem Vaterunser auch: Betet ihr nun so, also nicht so plappern, sondern so. Es geht nicht darum, möglichst lange zu beten, möglichst umfassend zu beten. Es geht darum, persönlich und bewusst zu beten. Ich habe mal die Aussage gehört: Je länger ein Gebet ist, desto besser ist das. Aber das ist Unsinn. Kurzes Gebet kann genauso gut sein wie langes Gebet. Der eigentliche Inhalt ist dadurch natürlich nicht weniger wichtig. Sonst hätte Jesus das hier auch nicht so detailliert aufgeführt. Man kann das Vaterunser auch durchaus in der Form beten, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man das macht, sollten wir uns bewusst sein, was das bedeutet, auch die einzelnen Teile. Aber wichtig ist auch, dass diese konkreten Worte vom Vaterunser nicht mehr Bedeutung haben als ein selbstformuliertes Gebet. Oft wird das Vaterunser ja aus Tradition gebetet, weil die Menschen denken, dass das eine besondere Wirkung hat. In vielen Gottesdiensten in den Kirchen ist das fester Bestandteil der Liturgie, des Gottesdienstablaufes. Aber die genauen Worte, die exakten Worte, die Jesus hier im Vaterunser verwendet, haben auch nicht mehr oder weniger Wirkung als jedes andere Gebet. Wir sehen zum Beispiel später in der Apostelgeschichte oder den Briefen nicht eine einzige Stelle, wo das Vaterunser so gebetet wurde, sondern aber viele, viele andere Gebete. Jesus gibt uns dieses Gebet mit, um uns eine Anleitung quasi zu geben. Wenn ihr jetzt denkt, dass das doch irgendwie eine schlechte Anleitung ist, weil das Vaterunser ja keine Schritt-für-Schritt-Punkte enthält, dann möchte ich nochmal daran erinnern, dass das heute die 9. Predigt zu dem Vaterunser ist. Also gibt es viel zu sagen. Deswegen, ich werde auch nicht auf jedes kleine Detail eingehen, da könnt ihr die anderen Predigen nochmal nachhören. Aber warum muss man jetzt überhaupt so viel zum Thema Gebet sagen? Zum einen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Gebet überhaupt schon etwas sehr Wichtiges ist. Ich möchte dazu einmal aus 1. Thessalonicher 5 lesen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 17 und 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Entschuldigung, ich habe den Vers 17 vergessen. Betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist der Wille Gottes, dass wir unablässig beten, ohne Unterlass. Unablässig heißt nicht einmal im Jahr an Weihnachten oder vielleicht mal bei einer Beerdigung. Unablässig heißt, dass wir etwas beharrlich und ausdauernd machen, immer wieder, so dass es quasi so normal und üblich wird im Leben wie Essen und Trinken. Ich glaube, keiner würde auf die Idee kommen, einfach mal eine Woche lang aufhören zu essen und zu trinken. Wenn wir damit aufhören würden, dann würde unser Körper irgendwann krank werden und irgendwann würden wir sterben. Das Gleiche haben wir im Gebet mit unserem geistlichen Ich, mit unserem geistlichen Leben. Wenn wir aufhören zu beten, wird unser Glaube und unser geistliches Leben erst krank und irgendwann tot. Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass wir durch das Gebet immer wieder mit unserem Gott in Verbindung stehen. Unablässig, also dauerhaft in Verbindung stehen. Unablässig heißt nicht 24/7, ununterbrochen jede Minute, aber einfach ständig. Dabei gibt es verschiedenste Arten von Gebeten. Es gibt Gebete, wo man sich bewusst Zeit nimmt, wo man sich zurückzieht und in Ruhe für eine oder mehrere Anliegen betet. Es gibt auch Gebete, die wir spontan in einer bestimmten Situation beten, zum Beispiel Stoßgebete. Für alle Varianten, auch dazwischen, gibt es natürlich viele Abstufungen. Für alles gibt es seine Zeit, alles hat seinen Zweck. Es gibt Gebete, die sehr emotional sind. Es gibt Gebete, die eher ruhig sind. Es gibt einfach verschiedene Arten und Weisen. Und das ist auch gut so, das ist in Ordnung. Weil wir sind emotionale Menschen, wir haben immer verschiedene Gefühlslagen, wir haben verschiedene Zeiten und deswegen immer können wir entsprechend beten. Deswegen ist es beim Vaterunser, deswegen geht es beim Vaterunser auch nicht darum, exakt diese Worte zu sprechen. Das ist gar nicht das Ziel von Jesus. Oder nach exakt diesem Schema, erst das, dann das, dann das, dann das, dann das. Gebete sollen nicht stur nach Schema ablaufen, sondern Gebete sollen von Herzen kommen. Aber dennoch haben alle Gebete, die wir Menschen sprechen, ein gemeinsames Problem. Und dazu möchte ich aus Römer 8 einen Vers lesen. Römer 8, der Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ja, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Was heißt das? Dazu eine Frage: Würdest du mit einem Richter vor dem Bundesgerichtshof genauso reden wie mit einem 2 Monate alten Kind? Vermutlich nicht, hoffentlich nicht. Wie wir mit verschiedenen Personen reden, macht einen Unterschied. Je nach Stellung der Person. Mit einem Kind redet man anders als mit einem Erwachsenen. Mit einem Freund redet man anders wie mit dem Vorgesetzten auf der Arbeit. Bei Gott ist das auch nicht anders. Nur Gott ist so heilig und anders, dass wir gar nicht so mit ihm reden könnten, wie es angemessen wäre. Am ehesten vergleichen kann man das vielleicht noch mit einem Richter. Ich als normaler Mensch wüsste gar nicht, wie ich etwas formulieren müsste vor einem Richter, um nicht selbst mich zum Beispiel negativ zu belasten. Aber ein Anwalt, der das studiert hat, der weiß ganz genau, wie er was zu formulieren hat, damit das rechtlich einwandfrei ist. Bei Gott ist dieser Unterschied noch viel, viel größer. Aber hier lässt uns Gott nicht im Stich. Zum einen weiß er ja, dass wir das nicht wissen und er macht uns auch keinen Vorwurf daraus. Zum anderen hilft er uns auch durch den Heiligen Geist, dass unsere irgendwie gesprochenen Gebete auch ordentlich bei Gott ankommen. Also ordentlich in Anführungszeichen. Aber da macht dann bitte auch einen Unterschied zu diesem Beispiel mit dem Anwalt. Vor Gericht würde ich nur mit dem Anwalt reden, der Anwalt dann mit dem Richter. Bei Gott beten wir aber direkt zu Gott, ohne erst durch einen Mittelsmann, wie es zum Beispiel in der katholischen Kirche mit den Heiligen ist. Wir können direkt zu unserem Gott kommen, zu unserem Vater. Wir sollen direkt zu ihm kommen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir trotzdem zumindest versuchen, soweit es uns Menschen möglich ist, vernünftig zu beten. Insbesondere ein Aspekt aus dem 1. Johannesbrief ist da wichtig. Ich möchte aus 1. Johannes 5 den Vers 14 lesen. 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Sein Wille, der Wille Gottes. Das können wir nicht einfach auf den Heiligen Geist abschieben, darum müssen wir uns schon selbst kümmern. Wir lesen in der Bibel und auch im Neuen Testament viel über den Willen Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns viel und intensiv auch mit der Bibel beschäftigen. Sprüche 28 bestätigt das nochmal. Ich möchte lesen aus Sprüche 28, den Vers 9. Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Für Gesetz steht im hebräischen Originaltext Tora. Damit werden auch die fünf Bücher Mose bezeichnet. Hier geht es also um das Wort Gottes. Wer das Wort Gottes nicht kennt, wer sich damit nicht regelmäßig beschäftigt, der kann natürlich auch nicht nach dem Willen Gottes beten. Deswegen sind zum Beispiel auch die wöchentlichen Gottesdienste oder wöchentliche Bibelstunden so wichtig, neben natürlich dem persönlichen Bibelstudium, weil wir da vieles aus dem Wort Gottes lernen können, aus der Bibel lernen können. Und deswegen mache ich auch diese Predigtreihe zum Vater Unser, damit wir lernen können, was Jesus selbst gesagt hat, was wir beten sollen, wie wir beten sollen. Lasst uns das Vaterunser als Erinnerung nochmal lesen, weil jetzt werde ich auch ein bisschen auf den Inhalt mehr eingehen aus Matthäus 6. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Dieses Gebet besteht im Grunde aus drei Teilen. Eine Ansprache, eine Verherrlichung Gottes und als drittes eigene Anliegen. Und diese Reihenfolge hat auch einen bestimmten Sinn. Dass man mit einer Ansprache, also einem Adressaten, anfängt, klingt jetzt natürlich nicht sonderlich abwegig. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Hier macht Jesus deutlich, zu wem gebetet wird. Das sehen wir durch die ganze Bibel hinweg, dass in Gebeten als erstes Gott angesprochen wird. Mein Gott, mein Herr, mein Vater. Um deutlich zu machen, einfach an wen das Gebet gerichtet ist. Das ist auch wichtig, eine wichtige Sache, auf die wir achten sollten. Tatsächlich ist das noch nicht mal für Gott selbst so relevant, sondern mehr für uns selbst. Gott weiß auch so, dass wir zu ihm beten und nicht zu anderen Götzen. Die Ansprache ist für uns selbst insbesondere wichtig, denn wenn wir Gott, unseren Vater, explizit ansprechen, fokussieren wir uns auch auf ihn. Dann werden wir uns selbst bewusst, dass wir nicht zu irgendeinem Freund, Familie reden, sondern wirklich zu dem Schöpfer des Universums. Daher fügt Jesus nach Vater Unser auch noch den Zusatz, der du bist in den Himmeln ein. Oder je nach Übersetzung, im Himmel. Also unser Vater im Himmel. Gott ist nicht nur irgendeine Idee, irgendein Konzept, ein Trostobjekt, wie es die Welt draußen manchmal behauptet. Unser Gott ist lebendig. Er hat die Welt geschaffen, er wacht über uns, aus der himmlischen Welt heraus, in der er wohnt. Aber auch hier will ich wieder daran erinnern, dass es beim Vaterunser nicht um konkrete Formulierungen geht oder konkrete Inhalte. Wir müssen also nicht jedes Gebet zwingend mit den Worten unser Vater im Himmel beginnen. Das können wir so formulieren, wie es uns auf dem Herzen liegt. Aber wir sollten jedes Gebet irgendwie beginnen, dass wir Gott ansprechen. Ob dabei als Gott oder als Vater oder als Herr oder als Jesus, ist dabei erstmal zweitrangig. Hauptsache, wir sprechen ihn überhaupt an erstmal. Aber ja, wir dürfen Gott Vater nennen. Jesus sagt auch unser Vater. Durch Jesu Opfer am Kreuz können wir seine Kinder werden und müssen ihn nicht länger nur Gott oder Herr nennen, wie es noch im alten Bund beim Volk Israel war. Nein, wir dürfen ihn Vater nennen. Das ist ein Privileg, welches uns unser Gott gewährt. Falls du vielleicht Schwierigkeiten haben solltest, ihn Vater zu nennen, dann versuche herauszufinden, warum, denn normal ist das nicht. Ich hatte nach meiner Bekehrung selbst lange Zeit, wo ich Gott nur als Gott ansprechen konnte. Ich konnte es nicht über meine Lippen bringen, ihn Vater zu nennen. Bei mir lag es zum Beispiel daran, dass ich einfach keine persönliche Beziehung zu ihm hatte. Das Bild, was ich von Gott hatte, war nicht das Bild eines Vaters, das war das Bild eines Herrschers über mich. Aber heute bin ich froh, dass ich Gott nicht nur Herr, sondern auch Vater nennen kann. Und ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, welche Gnade und Liebe von ihm dahinter steckt, kommen mir Freudentränen. Und damit komme ich auch zum zweiten Teil des Vaterunsers. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hier wird Gott, unser Vater, verherrlicht. Das ist etwas, was wir von vorne bis hinten durch die ganze Bibel sehen. Gott wird verherrlicht, Gott wird in den Mittelpunkt gestellt. Und deswegen kommt dieser Lobpreis auch noch vor den eigenen Anliegen. Noch bevor wir überhaupt damit anfangen, unsere persönlichen Anliegen vor Gott zu bringen, sollten wir ihn verherrlichen. Damit machen wir Gott groß. Damit machen wir uns und potenziellen Zuhörern deutlich, welche Stellung Gott eigentlich hat. Ja, er ist unser Vater, aber dennoch ist er der Schöpfer des Universums, der alles geschaffen hat, der alles zusammenhält. Er ist es, auf den es ankommt. Er ist es, der ohne den alles sinnlos wäre. Ich als Mensch bin unbedeutend vor der Größe Gottes. Geheiligt werde dein Name. Das ist die Grundlage für alles, was im Gebet folgt. Damit zeigt Jesus, dass alles, was wir bitten, sich dem unterordnen muss. Wenn wir etwas vor Gott bringen, wenn wir ihn etwas bitten, dann ist das letztendliche Ziel, dass dadurch Gott verherrlicht werden soll. Eine Parallele dazu sehen wir in 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther 10, der Vers 31. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. Vor dem Hintergrund ist es auch klar, dass selbst unsere Gebete unter dieser Voraussetzung stehen. Wir müssen einfach Gott in den Vordergrund stellen. Wenn ich zum Beispiel für Heilung von Krankheit bete, warum mache ich das? Will ich einfach, dass es mir besser geht, weil krank sein doof ist? Oder will ich gesund werden, damit sich Gott dadurch verherrlicht und um seinen Willen in meinem Leben auszuführen? Als erstes Gott und irgendwann danach erst ich. Und das Nächste, was wir uns in unseren Gebeten klar werden müssen, ist die Aussage, dein Reich komme. Jesus wird einmal wiederkommen auf diese Erde, aber dann nicht zur Rettung der Verlorenen, sondern zum Gericht. Dann wird er seine Königsherrschaft öffentlich antreten. Erst im tausendjährigen Reich auf dieser Erde, danach in alle Ewigkeit im neuen Jerusalem. Auch das sollten wir im Hinterkopf behalten. Eine Bitte zum Beispiel, dass ein Bauwerk von uns die nächsten 2000 Jahre überdauern soll, ist vor diesem Hintergrund vielleicht nicht ganz angebracht. Aber auch sonst sollten wir berücksichtigen, dass diese Weltzeit einmal ein Ende hat. Dass die Gnadenzeit, in der Menschen noch Kinder Gottes werden können, irgendwann ein Ende hat. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Tür zu ist. Dann kann sich keiner mehr bekehren, der sich nicht bis dahin bekehrt hat. Dann ist es zu spät. Spätestens mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Und wenn wir uns die aktuelle Weltzeit anschauen, wirkt es auch nicht so, als wenn Gott noch sehr lange damit auf sich warten lässt. Auch hier müssen wir uns zusammengefasst bewusst werden, dass alles in dieser Welt, auch unser Leben, darauf hinausläuft, dass Jesus sein Reich, seine Königsherrschaft aufrichten wird. Das sollten wir bei unseren Gebeten auch berücksichtigen, in der Art und Weise, wie wir beten. Das dritte bei der Verherrlichung Gottes macht das nochmal deutlich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Es darf bei unseren Gebeten nicht um unseren in der Regel recht egoistischen Willen gehen. Es muss um Gottes Willen gehen. Ich habe vorhin ja schon gezeigt, dass wir nach dem Willen Gottes beten sollen. Ich lese dazu nochmal 1. Johannes 5, Vers 14 als Wiederholung. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ja, auch hier steht Gott wieder im Zentrum und nicht wir. Wem es bei den vorherigen zwei Verherrlichungen noch nicht deutlich war, um wen es geht, hat spätestens hier keine Ausreden mehr. Wenn wir eine Bitte im Gebet formulieren, sollten wir vorher für uns prüfen, warum wir das bitten. Ich habe das eben schon kurz angeschnitten. Ich möchte noch mal ein Beispiel dazu nennen. Wenn ich zum Beispiel jetzt dafür bitten würde, dass ich in meinem aktuellen Beruf nicht mehr 40 Stunden, sondern noch 30 Stunden arbeiten muss, aber bei selbem Gehalt, warum bitte ich das? Bitte ich das, weil ich einfach faul bin und mehr Filme gucken will? Oder könnte ich auch das Ziel haben, mich mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen zu wollen und das Wort Gottes mehr verkündigen zu wollen? Dabei sollten wir dann aber auch einfach auf eine andere Art und Weise beten. Um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn ich mehr Zeit haben will, um die Bibel zu studieren und das Wort zu verkündigen, wäre es besser, Gott einfach um eine Lösung meines Zeitproblems zu bitten, anstatt schon direkt eine Lösung vorzuschlagen, mit der, wo ich dann eventuell auch noch egoistische Hintergedanken haben könnte. Denn Gott geht auch manchmal einfach ganz andere Wege und viel bessere Wege, als wir uns selbst überlegen könnten. Dieses Muster sehen wir auch bei den kommenden drei Bitten im Vaterunser. Was Jesus hier nennt, sind keine konkreten Lösungsvorschläge, sondern es sind ganz einfach Bitten, dass sich Gott um unsere Probleme kümmert. Wir können Gott ganz beruhigt die Freiheit lassen, selbst für uns die beste Lösung zu finden. Er kennt uns schließlich besser als wir selbst. Und deswegen ist es auch kein Zufall, denke ich, dass Jesus das als letzte der drei Verherrlichungen nennt: Dein Wille geschehe. Direkt vor den eigenen Anliegen. Bei allen drei Verherrlichungen geht es darum, dass wir Gott ins Zentrum rücken, damit er groß wird, damit sein Handeln verkündet wird. Aber das hört auch nicht auf bei den eigenen Anliegen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Hier kommt ganz oft uns vor, also wir Menschen. Da könnte man fast meinen, es geht nur um uns selbst. Aber eigentlich geht es auch hier um Gott. Lasst es mich mal etwas anders ausdrücken. Unser tägliches Brot gib du uns heute. Vergib du uns unsere Schulden und führe du uns nicht in Versuchung. Es geht auch hier um Gott. Auch hier steht er wieder im Mittelpunkt. Lasst uns daran denken, wenn wir eigene Anliegen vor Gott bringen im Gebet. Es geht niemals um uns selbst, also es sollte nicht um uns selbst gehen, sondern immer muss Gott im Zentrum stehen. Wir müssen ihn dahinstellen. Welche Themen spricht Jesus in diesen drei Anliegen an? Es geht um unsere alltäglichen menschlichen Bedürfnisse. Es geht um unsere Beziehung zu Gott und den unseren Mitmenschen. Und es geht um unser Verhältnis zur Sünde. Meistens geht es in unseren Gebeten doch um unsere eigenen Bedürfnisse, oder? Und dafür dürfen wir viel beten. Jesus nennt das auch nicht umsonst als erstes von diesen drei Anliegen. Aber wir dürfen dabei nicht die Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen vergessen. Es entstehen so schnell Probleme zwischen mir und Gott. So oft stimmt in dieser Beziehung etwas nicht. Vielleicht bete ich zu wenig, vielleicht lese ich zu wenig in der Bibel, vielleicht werden mir manche weltlichen Themen wichtiger. Es gibt verschiedene Probleme, die sich auf diese Beziehung auswirken können. Und spätestens, wenn wir ihn vernachlässigen, werden auch die Probleme mit unseren Mitmenschen immer mehr. Jesus spricht hier von Schuld, also von Sünde. Denn meistens sind es doch Themen, die nicht Gottes Willen entsprechen, also Sünde sind, die uns solche Probleme überhaupt erst verursachen. Und wahrscheinlich sind es immer Sündenprobleme. Deswegen ist es extrem wichtig, nicht nur für Vergebung zu bitten, sondern auch dafür, dass wir gar nicht erst in Sünde fallen. Das kann am Ende heißen, dass wir überhaupt nicht in Situationen kommen, wo wir sündigen könnten. Oder aber das kann auch heißen, dass uns Gott dazu befähigt, durch seinen Geist, dass wir die Sünde frühzeitig erkennen und abwehren können. Aber wir müssen dafür beten. Das ist kein Automatismus. Deswegen sagt uns Jesus das im Vaterunser auch, damit wir das nicht vergessen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht so sehr auf unsere alltäglichen menschlichen Bedürfnisse konzentrieren, dass wir dabei unsere geistlichen Bedürfnisse vergessen. Wir dürfen auch nicht vergessen, uns bei den eigenen Anliegen generell auf Gott zu konzentrieren. Jesus zeigt uns hier auch, wie man den Fokus auf Gott setzt. Zum Beispiel sagt er bei der ersten der drei Bitten nicht, gib uns 100 Euro, damit wir den Kühlschrank voll machen können, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe das ja eben schon erwähnt. Der Unterschied ist der, dass wir die konkrete Umsetzung Gott überlassen. Und außerdem ist es auch viel demütiger. Wir müssen prüfen, was denn der eigentliche Hintergrund einer Bitte ist. Zum Beispiel gibt es ja sehr oft Bitten für kranke Menschen, dass sie wieder gesund werden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das dürfen wir machen. Aber was ist der Hintergrund dieser Bitte? Geht es um ein angenehmes Leben oder auch um geistliche Gründe? Wenn ich zum Beispiel 100 Euro haben will zum Einkaufen, geht es ja eigentlich darum, beziehungsweise es sollte darum gehen, dass ich einfach ausreichend Essen habe, um gesund genug zu bleiben, um Gottes Willen weiter umzusetzen. Gleichzeitig sehen wir im Vaterunser aber auch, dass es nicht einfach reicht zu beten, Vater, gib uns alles das, was wir brauchen, um deinen Willen umzusetzen, Punkt. Das ist auch nicht das Ziel. Wir sollen schon konkret für Anliegen beten. Und Gott nennt uns ja auch drei konkrete Anliegen als Beispiel. Also Jesus. Und damit komme ich auch zum Schluss des Vaters Unsers. Einige Übersetzungen haben ja diesen Teil drin, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie schon gesagt, will ich gar nicht darauf eingehen, warum das in manchen drin ist, manchen nicht. Das ist eine theologische Diskussion, auf die die Theologen sowieso niemals eine finale Antwort haben werden. Deswegen braucht man sich damit eigentlich gar nicht so sehr beschäftigen. Aber unabhängig von diesen Unterschieden ist es gut, wenn wir ein Gebet auch wieder mit einer Verherrlichung Gottes abschließen. Ein gutes Beispiel sind die Psalmen. Es gibt ja etliche Psalmen, die eher negativ sind, wo es um ein Leiden des Psalmisten geht, wo es um schwierige Situationen geht, wo einfach die Person Probleme haben muss, ihnen schlecht geht. Aber dennoch hören die meisten dieser negativen Psalmen trotzdem mit einer Verherrlichung Gottes auf. Gott wird am Ende wieder ins Zentrum gerückt. Gerade durch eine Verherrlichung bzw. einen Lobpreis am Ende oder generell machen wir die Stellung Gottes deutlich. Im Vergleich zu unserer Stellung insbesondere. Nicht wir sind es, die im Zentrum stehen, sondern Gott allein. Auch wenn wir vielleicht einiges an Leid haben, für das wir Gebetsanliegen haben, machen wir auch uns selbst durch einen solchen Lobpreis am Ende wieder deutlich, dass Gott über allem steht und er Macht über alles hat. Aber auch wenn wir in einem Gebet vielleicht nur Positives zu beten hatten, ist der Lobpreis am Ende angebracht und wichtig. Denn auch wenn wir für vieles zu danken hatten, weil so vieles in unserem Leben geklappt hat und alles erfolgreich war, ist es gut, dass wir uns am Ende nochmal darauf fokussieren, dass Gott alles in der Hand hält, nicht wir. Nicht ich bin es, der so erfolgreich war, sondern Gott ist es, der mich dazu befähigt hat, der mich in Situationen gestellt hat. Ich selbst bin zu nichts imstande, wenn nicht Gott mich befähigt. Und damit will ich jetzt auch zum Schluss der Predigt kommen. Das Vaterunser ist ein Gebet, das Jesus uns mitgegeben hat, damit wir daran sehen können, worauf es beim Gebet ankommt. Worauf wir achten sollten, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Ja, natürlich dürfen wir das Vaterunser auch so in der Form beten, mit den Worten, aber gerade dann sollten wir aufpassen, dass wir uns bewusst sind, was jeder einzelne Teil bedeutet. Insgesamt sehen wir im Vaterunser, dass Gott, unser Vater, im Vordergrund stehen muss. Und wenn wir unsere Gebete mit einem Lobpreis beginnen und mit einem Lobpreis beenden, ist das eine großartige Hilfe, dass wir nicht vergessen, zu wem wir eigentlich beten und wie sehr er im Zentrum steht. Auch bei unserem eigenen Gebetsanliegen müssen wir darauf achten, dass Gott und sein Wille wieder im Zentrum stehen. Neben Bitten für unser alltägliches, menschliches Leben, die uns sehr einfach fallen, dürfen wir auch unser geistliches Leben nicht vergessen. Am Ende geht es im Leben ja doch um nicht weniger als um die Ewigkeit. Ich möchte diese Predigt jetzt auch mit einem Lobpreis abschließen. Ich lese dazu aus 1. Chronik 29. 1. Chronik 29, die Verse 11 bis 13. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Amen.